Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem Gespräch mit Jan Kollwitz, einem Urenkel der berühmten Künstlerin Käthe Kollwitz. Er selbst ist ebenfalls künstlerisch tätig, aber da kommen wir nachher noch drauf. Wir duzen uns, wir kennen uns und ich grüße dich, lieber Jan, herzlich willkommen.
Lieber Andreas, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr. Wie würdest du als Urenkel deiner Großmutter diese große Dame der Geschichte charakterisieren?
Ja, also sie war in einem religiösen Haushalt aufgewachsen, der aber auch sehr von Freiheitsliebe geprägt war. Und es war dann in ihrem Herzen eine große Menschenliebe, ein letztlich humanistisches Ideal. Also die politischen Äußerungen waren immer im Dienste des anderen Menschen gedacht. Und ihr Wunsch, dass die Menschen in Frieden leben sollten und dass es eine Gerechtigkeit geben sollte auf der Welt, dass es allen gut gehen sollte, stand für sie im Vordergrund.
Also
es waren nicht abstrakte politische Überzeugungen, die sie motivierten, sondern das ganz unmittelbare Eingehen, der Blick auf den anderen Menschen.
Ich finde es schön, dass du sagst, dass sie sehr auf die Freiheit des einzelnen Menschen fokussiert war, weil das ja offenbar dann ein anderer Begriff des Sozialismus war, dem sie sich ja in einer gewissen Form auch, ich sage mal, zugeneigt fühlte, offenbar. Kann das sein? Denn die individuelle Freiheit ist ja eigentlich das Gegenteil vom heutigen Sozialismusbild, was wir haben.
Ja, das sehe ich ganz genauso.
Also Käthe Kollwitz wurde ja 1867 damals in Königsberg geboren. Das ist ja das heutige russische Kaliningrad. Und du hattest mir geschrieben in einer Mail, dass du vom Käthe Kollwitz Museum in Köln zu einer wirklich schönen, die hat dich offenbar sehr berührt, die Reise nach Russland eingeladen wurdest, dem Geburtsort deiner Großmutter. Und wie war dort die Stimmung auf deiner Reise? Es war ja wohl im Jahre 2017, richtig?
Ja, 2017, also das Käthe Kollwitz Museum Berlin hatte damals eingeladen und es fuhr dann ein Bus irgendwie durch Polen Richtung Russland und ich habe mich dann, als wir dann die Grenze passiert hatten, doch irgendwie im ersten Moment gewundert, dass da die Bäume grün sind und die Wälder so schön sind und das war so irgendwie doch, dann merkte ich, wie sehr eigentlich auch mein Bild von Russland, anders gefärbt war, als es der Wirklichkeit, die ich dort vorfand, dann entsprach. Und in Königsberg waren die das Haus, wo Käthe Kollwitz aufgewachsen war, das gibt es nicht mehr, aber am Dom von Königsberg, der jetzt irgendwie in ein weltliches Gebäude umgewandelt worden ist, ist noch das Grab von Immanuel Kant. Also es weht da schon der Atem der Geschichte und das und eine Erinnerungssäule mit einer frühen Arbeit von Käthe Kollwitz erinnert an ihren Großvater Julius Rupp, der dort eine freikirchliche Gemeinde gegründet hatte.
Also zu dieser 150-Jahr-Feier der Käthe Kollwitz, da war ja schon eine große damals geopolitische Spannung zwischen der sich nach Osten ausdehnenden NATO und dem bedrohten Sicherheitsgefühl der Russischen Föderation sichtbar. Du schriebst mir, dass ihr damals die tiefe Verbundenheit beider Völker hervorgehoben habt und du deiner Dankbarkeit auch deutlich Ausdruck verliehen hattest für die großherzige Feier, die die Stadt Kaliningrad zu Ehren deiner Urgroßmutter ausgerichtet hat.
Das war eben wirklich so würdevoll und schön gestaltet. Es spielte das Sinfonieorchester im Dom und es gab Reden und zu Ehren der Urgroßmutter. Also es war weit über eine kulturpolitische Pflicht hinaus wirklich gefüllt mit dem Wunsch nach Verständigung. Das habe ich dort so intensiv erlebt.
Jetzt frage ich mal so ein bisschen markant, würdest du heute die deutsch-russische Freundschaft auf einem solchen Event wieder so hervorheben oder wärst du jetzt vorsichtiger, gerade jetzt, wo die Kriegsrhetorik gegen Russland ja so unfassbare Züge angenommen hat, obwohl gerade Russland ja eine große Rolle auch bei dem Siegeszug gegen die Nazis gespielt hat, unter der ja deine Urgroßmutter auch gelitten hatte?
Ja, natürlich. Und ich vergesse auch nicht, dass die Wiedervereinigung Deutschlands letztlich ein Geschenk auch der russischen Führung gewesen ist. Also das wird ja auch nur noch selten erwähnt. Was mich sehr spontan angesprochen hatte, war die große Herzlichkeit und die Freundlichkeit, mit der die Menschen dort uns als deutscher Reisegruppe begegnet sind. Das ist ja nach dem zurückliegenden Krieg auch keine Selbstverständlichkeit. Und insofern habe ich dann auch nicht großzügig gewählt, als ich das Wort suchte, sondern großherzig, weil ich das wirklich so erlebt habe.
Das ist schön gesagt. Käthe Kollwitz' Lebenswerk ist ja stark von sozialer Kritik und Mitgefühl für die Unterdrückten geprägt, beeinflusst ja durch den Sozialismus auch und ihre eigenen Erfahrungen mit Armut und Krieg. Da hat sie ja nun eigene unmittelbare Erfahrungen. Nun erleben wir gerade wieder eine aufkeimende Gefahr eines neuen Krieges in Europa und an diplomatischen Friedensverhandlungen und einer osteuropäischen Friedensarchitektur ist man irgendwie nicht angemessen interessiert, so kommt es mir jedenfalls vor. Könntest du dir vorstellen, wie deine Großmutter Käthe Kollwitz heute als Pazifistin reagieren würde, wenn sie diese Entwicklungen aktuell erleben müsste?
Sie würde gegen diese Entwicklung aufstehen und sich einsetzen in Wort und Bild, so wie sie es in ihrem Leben auch gemacht hat.
Ja, das ist eine interessante Aussage. Also die bekanntesten Werke von ihr, die beschäftigen sich ja mit dem Weberaufstand, Bauernkriegen und auch dem Krieg allgemein. Also offenbar verachtete sie diese Art der Gewalt ja auch auf ganzer Linie. Und aufgrund ihrer regimekritischen Haltung, das ist ja nochmal interessant, wurde sie im Dritten Reich ja auch mit einem Ausstellungsverbot belegt und aus der Preußischen Akademie der Künste ausgeschlossen. Wie würde deiner Meinung nach Käthe Kollwitz heute den europäischen Entwicklungen speziell auch in Deutschland entgegentreten? Wieder systemkritisch oder was meinst du?
Das kann ich schwer sagen, denn es ist doch sehr viel passiert, auch an geistesgeschichtlicher Entwicklung irgendwie in den seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und also damals hat sie eben in ihren Tagebüchern nochmal den Schrecken des Krieges sehr prägnant beschrieben. Und das würde ich gerne vorlesen. Ja. Das ist hier aus dem Buch Ich sah die Welt mit liebevollen Blicken. Da hat mein Großvater Hans Kollwitz Tagebuchauszüge der Urgroßmutter thematisch zusammengefasst. Und sie schreibt dort in einem Brief an eine Freundin im Jahr 1943, das Leben kommt mir jetzt besonders zackig vor und ungleichmäßig. Innerhalb eines Tages wechseln Eindrücke von großem Abstand. Hinter Gutem steht immer der Krieg. Und was für ein Krieg? In welchen Formen? Was nützt es einem, wenn man sagt, das alles wird einmal vorüber sein? Die Tatsache, dass es da ist, ist doch die Realität. Realität, dass innerhalb von wenigen Minuten Wohnstätten, bewohnt von lieben Menschen, an denen andere Menschen hängen, zerstört, verschüttet, vernichtet werden, nicht nur können, sondern werden, Millionen, und dass andere Menschen, sogenannte Feinde, darüber Freude empfinden? Die Menschen sind rein wahnsinnig geworden. Es ist wirklich, als wenn die Welt untergehen soll.
Es ist sehr berührend und aktueller denn je. Aktueller denn je. Ja, also danke dafür, das ist wirklich wichtig. Kollwitz' Vermächtnis lebt in Museen ja wie dem Käthe-Kollwitz-Museum in Berlin oder Köln weiter. Ihre Kunst bleibt ja ein kraftvolles Zeugnis für eine soziale Welt und auch für menschliches Leid. Du selbst, kommen wir mal auf dich, du bist ja heute ebenfalls künstlerisch seit 1988 schon bereits tätig in Schleswig-Holstein. Lass uns doch bitte mal teilhaben an deiner eigenen Entwicklung. Ich hatte gelesen, du warst ja sogar mal Schauspieler, richtig?
Ja, das war von meinem 13. Lebensjahr an bis zum 22. Und ich war durch einen Zufall damals engagiert worden für ein Fernsehspiel. Damals gab es ja noch Qualitätsfernsehen. Du würdest jetzt sagen, die Älteren werden sich erinnern. 20:15 Uhr, erstes Programm. Und Peter Bouvet inszenierte für den Sender Freies Berlin. Und dieser Film bekam später den Grimme-Preis. Und da ich dort die Hauptrolle spielen konnte, war es dann so, dass viele Angebote kamen. Und meine Eltern haben dann irgendwie sehr weise entschieden, okay, einmal im Jahr darfst du irgendwas machen, aber jetzt machst du erstmal dein Abitur und dann kannst du immer noch zur Schauspielschule gehen. So kam es dann auch. Ich war nach dem Abitur 3 Jahre auf der Schauspielschule in Berlin und habe dann noch ein Jahr Theater gespielt und dann gemerkt, dass ich diesen Beruf nicht als Lebensberuf haben möchte, dass ich mehr künstlerische Autonomie haben möchte, dass es mir nicht so liegt, 5 Grad sein zu lassen. Und das muss man am Theater, denn es geht einem nicht jeden Abend perfekt. Und ist eben die Qualität einer Aufführung dadurch bedingt schwankend auch bei den Kollegen. Und habe ich mich umgeschaut, was ich wohl werden könnte. Dann dachte ich, ja, ich möchte Bildhauer werden. Und dann habe ich aber auch im nächsten Moment gedacht, oh, wenn ich jetzt Bildhauer werde, dann höre ich mein Leben lang, ist ja schön, was er macht. Aber, und diesen Vergleich mit der Urgroßmutter, da habe ich mich dann doch nicht rangetraut. Und dann entdeckte ich das Werk von Horst Kerstan, der im Südschwarzwald Gefäßkeramik herstellte mit einem im Grunde bildhauerischen Ansatz. Und das hat mich dann sehr fasziniert. Er hat sich um Kurvenradien, Proportionen Gedanken gemacht und hat dann die Keramik des alten Japan für sich als Vorbild gefunden, hat dann viele Reisen nach Japan unternommen. Dort war eben im 16. Jahrhundert künstlerische Gefäßkeramik hergestellt worden. Also Gefäße in einem Zwischenbereich zwischen Gefäß und Skulptur, die, und das ist das Besondere, durch ihre Ausstrahlung die Besucher einer Teezeremonie einstimmen sollten auf die innere Einkehr, um die es dann bei der Teezeremonie letztlich geht.
Ja, du sprachst ja in unseren Telefonaten von der großen Tradition von Shigaraki und Iga in Japan. Das fand ich ganz interessant. Ich muss es ablesen, ich konnte es mir nicht merken. Das ist interessant. Deine Kunstwerke werden ja seit 1990 ebenfalls ausgestellt, unter anderem auch im Käthe-Kollwitz-Museum, aber auch international, wie dem Museum of Fine Arts in Boston. Das ist ja schon ein Ritterschlag. Wie stark empfindest du deine gleichartige Schwingung zu deiner Urgroßmutter? Man spürt ja nicht nur übrigens die Optik der Gesichtsform in etwa, erinnert ja auch an deine Urgroßmutter, wenn ich das so sagen darf.
Ja, das bekomme ich gesagt und das sehe ich auch selber und da freue ich mich natürlich auch drüber. Die Urgroßmutter hatte ja das Credo, ich will wirken in dieser Zeit. Und das hat mich dann auch beschäftigt. Wo ist eigentlich jetzt für mich eine Möglichkeit, in dieser Zeit zu wirken? Und dann spürte ich, dass dort in der japanischen Keramik etwas mitschwingt, was bei mir auf eine tiefe innere Resonanz stieß. Eben, dass diese Gefäße eine Klarheit, eine Kraft, eine unprätentiöse Einfachheit ausstrahlen sollten und damit dem Betrachter etwas ermöglichen, dass er in seine eigene Mitte findet und sich mit den eigenen Intuitionen, den eigenen Kraftquellen verbindet. Und dass das mit einer Keramik möglich ist, das hatte ich so irgendwie überhaupt nicht erwartet. Aber ich habe es dann unmittelbar erlebt. Und dann dachte ich, wenn es mir gelänge, diesen Geist der alten japanischen Keramik so zu erleben, dass ich mir das irgendwie anverwandeln könnte, dann hätte ich vielleicht die Chance, in unserer Zeit hier etwas zu tun, was den Menschen in irgendeiner Weise in ihrem persönlichen Leben den Rücken stärkt. Und das war dann der Grund, nach Japan zu gehen, nachdem ich meine Ausbildung bei Horst Kerstan beendet hatte, war ich dann 2 Jahre bei einem Meister in Japan. Ich war damals auf gut Glück in die sibirische Eisenbahn eingestiegen und kam dann 14 Tage später in Japan an, hatte 3 Monate intensiv Japanisch gelernt und machte mich dann auf den Weg nach einem Meister, der mich als Schüler annehmen würde. Im Grunde geht das gar nicht. Aber ich hatte dann ganz großes Glück, dass eine japanische Kunsthändlerin, die bei sich zu Hause 2 Zeichnungen von Käthe Kollwitz hatte, sich dann gedacht hat, wir hatten uns bei einer Abendeinladung unterhalten, das wird nie was, so wie der das probiert. Und sie hat sich dann gekümmert und diesen Kontakt dann auf die japanisch korrekte Art und Weise hergestellt. Also die Urgroßmutter hat dann immer wieder doch irgendwie meine Wege gekreuzt und das war dann schon erstaunlich, im fernen Japan dann sozusagen diesen Rückenwind von Seiten der Urgroßmutter zu erleben.
Also wenn man das gelesen hat, dass man in Japan eben halt das studieren kann gewissermaßen über einen Meister. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, um mich vorzubereiten auch auf unser Gespräch. Und dann steht dann drin, dass da ja irgendwelche natürlichen Glasuren und Farbnuancen sind ohne künstliche Überzüge. Das heißt also, das ist ja dann quasi die direkte Verbindung mit dem Material, wo also keine Schicht zwischengesetzt wurde. Richtig oder wie muss man das verstehen?
Genau so. Also die einmal ist das Formen der Gefäße natürlich wichtig und ich bewege mich dann auch sehr gerne in dem Formenkanon der alten japanischen Teekeramik, wobei ich doch jeweils meine persönliche Interpretation von diesen Formen mache. Und gebrannt werden die Sachen dann in einem großen, begehbaren Holzbrennofen und die Farben auf den Keramiken entstehen während dieses 4 Tage dauernden Brandes. In diesen 4 Tagen wird also alle 3 Minuten Holz in den Ofen geworfen, Tag und Nacht. Und die Asche des verbrennenden Holzes fliegt durch den Ofen, legt sich als Staub über die Gefäße, verschmilzt dann bei über 1300 Grad. Blendende Weißglut ist dann im Ofen. Mit der Tonoberfläche bildet Glas. Und so entsteht Glanz auf den Keramiken. Ganz vorne grüne Tropfen, die an den Gefäßen herunterlaufen und Rauch und Flammen hinterlassen auf dem ursprünglich weißen Ton dann rote und graue Färbungen. Also Stücke, die in der ersten Reihe stehen, bekommen einen Blauton, da wo sie mit der Glut in Berührung kommen. Und alles ist aber ein Stück Natur, als solches eben auch unwiederholbar. Und die Färbungen auf der Oberfläche entstehen durch dieses gewaltige Aufeinanderwirken der Elemente, welches in diesem Ofen dann möglich wird.
Also ich finde das sehr interessant, mit wie viel Vehemenz und Lebensenergie du dort hinterstehst. Das spürt man sehr deutlich. Und nochmal kurz zurück, du bist ja auch dann beruflich unterwegs viel und zum Beispiel im Käthe-Kollwitz-Museum und liest dann ja auch aus den Tagebüchern deiner Urgroßmutter. Und ich glaube, ihr stellt auch deine Werke noch aus, zum Beispiel deine japanischen Keramiken. Die sind zum Beispiel im Käthe-Kollwitz-Museum dann teilweise zu sehen, aber auch in verschiedenen anderen Bereichen international. Ich glaube, irgendwelche in asiatisches Museum, meine ich, hätte ich gelesen, in Berlin. Kann das sein, oder?
Ja, das Museum für ostasiatische Kunst hatte auch mal eine Ausstellung ausgerichtet. Und im Moment gibt es eine Ausstellung im Hettjens-Museum in Düsseldorf. Das ist das Keramikmuseum Nummer 1 in Deutschland. Also das ist schon eine große Ehre, dort so eine Werkschau zum 65. Geburtstag dann ausgerichtet zu bekommen.
Was liegt dir noch persönlich am Herzen, ganz persönlich an die Zuschauer, egal ob jetzt zu deiner künstlerischen Tätigkeit oder auch zur allgemeinen Lage, die ja nicht so ganz einfach ist? Das ist mir nochmal ganz wichtig, ein Schlusswort von dir.
Ja, also ich möchte da gerne die Urgroßmutter zitieren. Meine Tante Jutta Bohnke-Kollwitz hatte als junge Frau mit Anfang 20 die Urgroßmutter gepflegt in den letzten Monaten ihres Lebens in Moritzburg bei Dresden und berichtet dann von einem Gespräch mit der Urgroßmutter, mit ihrer Großmutter. Und Die hat da also in ihrem 78. Lebensjahr, wenige Tage eigentlich vor ihrem Tod, gesagt, siehst du die reizenden Äpfelchen draußen? Es könnte alles so schön sein, wenn nicht dieser Wahnsinn des Krieges wäre. Sage nicht, es hat schon immer Kriege gegeben, damit überzeugst du mich nicht. Aber einmal wird ein neues Ideal entstehen und es wird mit allem Krieg zu Ende sein. In dieser Überzeugung sterbe ich. Man wird hart dafür arbeiten müssen, aber man wird es erreichen. Und die Tante fragte, du meinst den Pazifismus? Und die Urgroßmutter antwortete, ja, wenn du unter Pazifismus mehr verstehst als nur Antikrieg. Es ist eine neue Idee, die Idee der Bruderschaft der Menschen.
Was für ein Wort, lieber Jan.
Was für ein Wort. Das hat mich so bewegt und das möchte ich irgendwie als Botschaft jetzt mitteilen und allen, die zuhören, dann irgendwie auch da den Mut geben, dass wir in Zeiten sind, wo sich vieles sehr verändert und wo aber durchaus ein Potenzial für eine große, umfassende Erneuerung da ist, in der es dann, wenn wir der Urgroßmutter hier folgen wollen, keine Kriege mehr geben wird. Das ist auch mein großer Wunsch.
Lieber Jan, ich danke dir von Herzen für dieses friedliebende Gespräch. Hoffen wir von Herzen, dass der Geist deiner Urgroßmutter Käthe Kollwitz als Künstlerin und Pazifistin den Menschen bei der Suche nach dem verlorenen Ich genügend Kraft zur Verfügung stellt, um die immer noch vorhandene Kriegswut der Jetztzeit möglichst schnell zu beenden. Herzlichen Dank und liebe Grüße nach Deutschland.
Liebe Grüße nach Kanada. Vielen Dank.